Es ist Zeit für Folge 12 in dieser Staffel und wie immer hört ihr diese Folge natürlich zuerst beim Team Deutschland Paralympics Podcast, also da gerne reinfolgen, damit ihr da ganz nah dran seid. Und bei uns ist nochmal zu Gast Simon Kunst und was sollen wir sagen, bei dem war einiges los, aber hört selbst.
Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Simon Kunst hat schon vieles erlebt, aber der dritte Trainer innerhalb von einem Jahr, das ist auch für ihn etwas Besonderes. Im Podcast spricht der Para-Eishockey-Nationaltorwart über den neuen Coach, die Hoffnung für eine Party im Deutschen Haus und seinen Lieblingsteil aus der brandneuen Kollektion für die Paralympics. Natürlich gibt es auch wieder Updates von den anderen Vieren, also viel Spaß beim Hören. Ich bin Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und jetzt bin ich digital zusammengeschaltet mit Para-Eishockey-Nationaltorwart Simon Kunst. Grüß dich, Simon.
Moin, moin.
Sag mal, die Paralympics-Quali, die habt ihr jetzt im Mai bei der WM in den USA geschafft. Die erste Quali seit 20 Jahren, das kann man einfach nicht oft genug sagen. Und wir haben seitdem nicht die Chance gehabt, nochmal live mit dir zu sprechen. Das war alles nur über Sprachnachrichten. Jetzt ist so wieder ein bisschen Zeit vergangen seitdem, ein halbes Jahr fast. Ist jetzt schon alles gesagt oder wie blickst du jetzt auf dieses Paralympics-Turnier?
Ja, das war einfach ein richtig geiles Erlebnis. Wenn wir als Mannschaft zusammenkommen, ist das immer wieder noch Thema, was wir da zum einen auf dem Eis erlebt haben, aber auch noch danach, dass die eine oder andere schöne Geschichte dann entstanden bei der Feier. Und klar, ist ein super schönes Erlebnis gewesen. Und wenn ich jetzt daran denke, dass jetzt demnächst das Quali-Turnier stattfindet und man sich das ganz entspannt vom Sofa aus angucken kann, ist das ein richtig schönes Gefühl und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir die letzten Jahre eigentlich immer zum Quali-Turnier hin mussten und da enormer Druck auf uns gelastet hat. Und das ist schon sehr geil, das sich einfach nur auf dem Fernseher angucken zu können.
Eben, das fällt jetzt komplett weg. Ne? Das war der Druck da und ihr habt es dann nie geschafft irgendwie und jetzt könnt ihr einfach nur das sogar entspannt gucken. Hätte man eigentlich denken können, super, kommt ein klasse Sommer, ein klasse Herbst, ihr guckt das Quali-Turnier, ihr macht Freundschaftsspiele und könnt die Mannschaft formen. Ganz so einfach war es jetzt aber nicht, es war trotzdem turbulent, das kann man schon so sagen. Ihr bekommt nämlich wieder mal einen neuen Trainer, Peter Piwi Willmann, zu dem kommen wir nachher nochmal ein bisschen genauer. Ole Sundstål ist Geschichte, kannst du sagen, wieso?
Ja, die Entscheidung ist von unserem Verband getroffen worden, dass wir es nochmal einen neuen Trainerwechsel gibt. Da heißt es, dass man mit der Ausrichtung, der sportlichen Ausrichtung der Mannschaft da unterschiedliche Auffassungen hatte, sodass uns das mitgeteilt wurde. Ich persönlich halte das für einen Schritt, der erstmal so nachvollziehbar ist. Wir hatten diesen großen Erfolg. Da hat der Trainer seinen großen Anteil dran und trotzdem halte ich das mit Blick auf die Paralympics und für uns als Mannschaft für eine ganz gute Entscheidung.
Die Entscheidung ist ohnehin jetzt getroffen, also ihr als Spieler, ihr könnt da auch gar nicht mehr jetzt groß Einfluss nehmen für euch oder das ist ja oft im Sport so, da bringt eigentlich nur noch was nach vorne zu gucken. Und der neue Mann ist schon da, beziehungsweise er ist noch nicht da, aber er steht schon fest. Ich habe es gesagt, Peter Piwi Willmann, ich will es immer beides Englisch aussprechen, aber er ist ja Deutscher, ist ehemaliger Spieler und Trainer in diversen deutschen Eishockey-Ligen. Was versprecht ihr euch von ihm?
Ja, das ist ein Mann mit großer Erfahrung. Also er hat jetzt wenig Berührung mit dem Para-Eishockey, soweit ich das weiß. Also er hat gute Kontakte im Eishockey in Hannover, da wo ich ja dann herkomme. Er hat einen sehr guten Namen, bei beiden Profimannschaften schon gearbeitet in Hannover. Ist auch Physiotherapeut und auch Physiotherapeut der US-Eishockey-Nationalmannschaft und jemand mit einem exzellenten Ruf. Und wir sind sehr gespannt. Wir haben ihn noch nicht kennengelernt. Einer von unseren Spielern kennt ihn, allerdings eher aus physiotherapeutischer Sicht. Und wir wissen, dass er ein smarter Typ sein soll und mit Eishockey-Sachverstand ausgestattet ist. Para-Eishockey wird für ihn was Neues sein, aber wir sind erstmal ganz positiv und sehr gespannt, was er so mitbringt. Es heißt allerdings auch erstmal, dass das eine Lösung bis zu den Paralympics ist. Und danach müssen wir weitersehen. Von daher wissen wir, es ist erstmal geplant, dass es eine begrenzte Zeit ist. Und dann werden wir weitersehen und wir freuen uns einfach auf die Zusammenarbeit mit ihm.
Den Sachverstand, den du angesprochen hast, kann man ihm wirklich nicht absprechen. Seit 23 Jahren ist er das, was du gesagt hast, nämlich Physio der amerikanischen Eishockey-Nationalmannschaft. Allerdings hat er auch seit Jahren keine Mannschaft mehr aktiv trainiert, also als Head Coach. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Hast du da was mitbekommen, wie er so als Trainer ist? Oder kennst du irgendwie seine Philosophie? Hat man da schon mal drüber geredet?
Nee, dazu kann ich nichts sagen. Von ihm als Trainer habe ich noch nicht viel mitbekommen. Der hat ja lange am Pferdeturm gespielt, also und da war er Trainer, da kenne ich ihn einfach als Zuschauer, wenn ich da mir Eishockeyspiele angeguckt habe. Aber ich weiß nichts wirklich, wie er spielen lassen will und gehe da komplett offen und frei ran.
Auch interessant, ne? So ein offenes Buch quasi irgendwie. Er wird ja, nehme ich mal an, seine Tätigkeit als Physio jetzt nicht an Nagel hängen, ist mit der amerikanischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden, auch im Mai. Dann ist er aber vermutlich auch bei Olympia in Mailand für die Amerikaner mit am Start. Genau dann ja eigentlich, wenn eure heiße Vorbereitungsphase ist. Ihr habt da, glaube ich, noch zwei Trainingslager von den Vieren, die jetzt noch anstehen, bis zu den Paralympics. Was bedeutet das dann für euch? Weil dann ist er eigentlich bei der Hälfte nicht dabei und vor allen Dingen dieser, ja, wie soll man sie nennen? Crunch-Time, finale Vorbereitungsphase.
Ja, also wir als Mannschaft sind da jetzt noch nicht im Detail informiert. Wir wissen, dass er das in den nächsten Lehrgang im Dezember dann leiten wird, Anfang Dezember. Und das ist nach unserer Information eine enge Zusammenarbeit mit unserem jetzigen Co-Trainer geben wird, dem wir sehr vertrauen in der Mannschaft, der bei uns ein hohes Ansehen genießt, sodass wir davon ausgehen, dass die beiden gut miteinander zusammenarbeiten und es da keine Probleme geben wird. Selbst wenn Piwi Willmann dann vielleicht etwas weniger bei den Lehrgängen sein wird, wird die Kommunikation zwischen den Trainern stimmen. Davon bin ich zum jetzigen Zeitpunkt zumindest überzeugt und würde da keine Probleme sehen, auch wenn er dann bei ein paar Lehrgängen fehlt. Weiß es aber nicht, wie da aktuell die Planung ist.
Du hast schon gesagt, ihr lernt ihn im Dezember dann kennen. Eigentlich ein Wunder, dass du ihn noch nicht kennst, denn beim Blick in die Vita kann man sehen, dass er wirklich bei vielen Eishockeyvereinen in Hannover war. Also nicht nur einem, sondern ich glaube, es waren drei oder vier in verschiedensten Positionen, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Aber egal, ob du ihn kennst oder nicht, ändert die Trainerpersonalie irgendwas bei deinem Torwartstatus? Ist das besser oder schlechter für dich? Weil irgendwie ist ein neuer Trainer ja für alles immer eine neue Chance und eigentlich auch für alle Positionen.
Ja, für mich wird das, glaube ich, nicht viel verändern. Ich werde einfach mit Veit so gut wie möglich zusammenarbeiten, wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben. Jeder wird sein Ego hinten anstellen, davon gehe ich aus, egal was passiert. Ich weiß, dass ich im Herbst meiner Karriere bin und so, dass ich, wie ich es auch bei den letzten Turnieren gemacht habe, meinen Teil dazu beitragen werde, egal wie er aussieht. Und bin erstmal ganz positiv und freue mich einfach darauf, dass nochmal ein neuer Ruck durch die Mannschaft geht und stimmungstechnisch, glaube ich, dass insgesamt positiv aufgefasst wird, dass da jetzt ein neuer Trainer kommt. Und für uns als Torhüter werden wir sehen, er wird vielleicht nochmal ein paar Ideen dazu haben zu unserem Torwartspiel. Ich freue mich aber darauf, auf nochmal neue Impulse. Und ansonsten wird sich für Veit und mich nicht viel ändern. Also ich muss sagen, ich hatte noch nie so einen netten Konkurrenzkampf wie mit Veit. Das passt.
Das ist auf jeden Fall positiv zu hören. Bisschen verrückt ist schon, also ihr hattet wirklich ein turbulentes Jahr. Willmann ist jetzt der dritte Trainer in weniger als einem Jahr. Hast du da eine Idee oder kann man einen Grund ausmachen, woran das liegt? Weil das ist ja schon irre. Man kommt ja gar nicht richtig zur Ruhe so als Team.
Ja, es ist sehr turbulent und wir würden uns da sicherlich auch ein bisschen mehr Ruhe wünschen. Die erste Trennung von den Bundestrainern Gosinski und Pokorny war einfach nach so langer Zeit, war das, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, auch wenn die auch einen großen Teil überhaupt für Para-Eishockey Deutschland geleistet haben, jeden Tag und viel gearbeitet haben, definitiv. Und da war, glaube ich, trotzdem dieser Cut war super wichtig. Und auch, dass wir es nachher geschafft haben, auch mit Ole Sundstil, war es einfach wichtig, dass wir dann einen neuen Impuls und andere Herangehensweise kriegen. Und dann hat es vielleicht auf welchen Ebenen auch immer dann nicht hundertprozentig gepasst. Man kann sagen, dass das Team auf dem Eis und in der Kabine sehr gut funktioniert hat, dass wir das da geschafft haben, als Team 100% zu agieren und alles um uns herum auszublenden. Das ist uns super gut gelungen. Und wie gesagt, Ole hat seinen Teil dazu beigetragen. Und nachher steht der Erfolg und dann passt es vielleicht manchmal langfristig nicht.
Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass es jetzt erstmal dann bei dem kommenden Trainer bleibt und mal man diese Phase bis zu Paralympics auf jeden Fall, und das ist ja das Ziel, wie du gesagt hast, Interimstrainer vorerst, mal einfach über die Bühne bringt. Aber solange es eben bei euch als eingeschworener Haufen klappt, ist das ja eigentlich, das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass ihr den Moment dann auch genießen könnt bei den Paralympics. Bevor wir uns gleich mal rechts und links auch nochmal vom Para-Eishockey umschauen und uns die Updates unserer anderen Athletinnen und Athleten einholen und mit Simon nochmal weitersprechen, möchten wir uns nochmal kurz bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So, und bevor es mit Simon weitergeht, kurz ein Blick in den Ski-Alpin-Bereich. Da wollen wir mit Leon Gensert anfangen. Der Monoskifahrer hat sich vor rund 2 Monaten im Training das Schlüsselbein gebrochen. Jetzt gab es das Röntgenbild und den Daumen hoch vom Arzt und das früher als erwartet. Und Leon darf wieder auf Schnee.
Ja, also der erste Tag auf Schnee war wieder echt ziemlich gut. Wir waren auch alle überrascht, also auch meine Trainer und meine Physios und ich selbst auch, dass es schon wieder so gut funktioniert. Also auch komplett ohne Einschränkungen. Wir haben halt jetzt nochmal dem Ganzen eine Woche gegeben oder geben dem Ganzen jetzt nochmal eine Woche, bis ich dann wieder im Riesenslalom und Slalom in die Stangen gehe. Aber ja, prinzipiell ist die Prognose oder die Voraussichten für jetzt die kommende Saison sind jetzt doch nicht so schlecht. Also, dass ich wenigstens jetzt noch ein bisschen ins Training wieder reinstarten kann, bevor wir die ersten Rennen fahren und wie sich das dann im Training entwickelt und ja, wie die Leistungen sind, das kann ich noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein wichtiger Schritt, dass ich jetzt wieder auf Ski stehe und dass das alles problemlos und ohne Schmerzen und ohne Hemmungen funktioniert.
Gute Nachrichten also von Leon. Wir drücken natürlich die Daumen, dass der Heilungsprozess so weiter verläuft und dass der Monoskifahrer bald wieder in das Wettkampfgeschehen eingreifen kann. Apropos Monoski. Teamkollegin Annalena Forster hat uns ja in der letzten Folge erzählt, dass sie ein Blutbild machen wollte, um mal klären zu lassen, wieso sie dann doch hier und da öfter mal krank ist. Und hatte sich da gewundert, Ende vom Lied, das Blutbild hat nichts ergeben. Annalena versucht es jetzt auf anderem Wegen mit der Gesundheit. Stress reduzieren, mehr Regeneration und gesunde Ernährung.
Ja, ich schätze halt schon, das ist halt die extremere Belastung jetzt auch wieder gewesen mit Gletschertraining, viel Reisen und natürlich jetzt schon auch innerlicher Stress vielleicht nochmal mehr durch den Blick auf die Paralympics oder generell auf halt einen vollen Winter. Weiß gar nicht, ob es jetzt unbedingt was mit den Paralympics zu tun hat. Auf jeden Fall passiert sehr viel mehr drumherum als in den anderen Jahren. Also man merkt halt, dass einfach paralympische Saison ist. Ja, ist einfach, würde ich schon sagen, ein höheres Stresslevel. Und damit muss ich halt vielleicht irgendwie eine Strategie finden, wie ich besser mit umgehen kann.
Und für diese Strategie drücken wir ihr natürlich die Daumen. Denn der Countdown und die Vorbereitung für den ersten Weltcup der Saison, die laufen auf Hochtouren.
Ist schon krass, wie jetzt die Zeit so verrennt, aber wir haben auch echt schon viel und gut trainiert und auch eben nochmal viel auch mit dem Monoski-Projekt getestet und rumgeschraubt auch auf jeden Fall. Und da ist jetzt eben der Großteil erledigt. Und jetzt heißt es halt wirklich nochmal ein paar Trainingstage draufkriegen, das Verfestigen, was wir in den vielen Trainings seit Ende August auf Ski schon ja erarbeitet haben. Und dann kann es aber auch losgehen, weil irgendwann reicht es auch mit dem vielen Skitraining. Da freut man sich dann auch, wenn die Wettkämpfe losgehen und man sich mal vergleichen kann, schauen kann, wo man steht, wo man vielleicht eben nochmal was dran machen muss. Also jetzt ist wirklich nochmal einfach das Verinnerlichen und Verfestigen angesagt.
Bevor dann der Weltcup losgeht, der erste, hat Annalena schon vorher die Chance, was zu gewinnen, denn sie ist als Parasportlerin des Jahres 2025 nominiert. Die Abstimmung ist leider schon vorbei. Ob sie gewonnen hat, das erfahrt ihr und wir dann Mitte November. Alle Preisträgerinnen und Preisträger sind dann auch am 15. November im Sportstudio im ZDF. Das ist also der erste kleine Einblick von den ersten beiden. Lynn Katzmeier und Christian Schmid kommen dann gleich noch. Aber wir wollen ja Simon jetzt nicht so lang an der langen Leine hinten im digitalen Raum verhungern lassen und wollen nochmal zu dir zurückkommen, Simon. Wir wollen auch auf die nächsten Wochen nämlich mit dir schauen. Im gesamten November habt ihr jetzt keinen Lehrgang mit der Nationalmannschaft. Wie sieht dann da so die Vorbereitung aus?
Ja, also erstmal ist es für uns als Mannschaft sehr schade. Wir hätten uns schon nochmal auch einen Lehrgang gewünscht im November, der ursprünglich auch geplant war und dann jetzt aber im Endeffekt dann leider nicht stattfinden wird. So dass wir jetzt einfach noch ein bisschen auch unser Training umstellen müssen. Wir haben noch mal eine Ski-Ergo-Gruppe, wo sich zumindest ein Teil von uns dann noch mal trifft und auch gemeinsam dann Ski-Ergo fährt. Und jeder wird individuell in seinem Verein noch mal trainieren. Ich glaube, die Kommunikation untereinander ist immer gut. Jeder so in seinen Gruppen. Ich immer viel mit meinem Teuter-Kollegen am Quatschen oder mit den Hannoveranern. Sind wir dann nochmal gut im Training? Es ist so viel Eis wie möglich, viel Kraft und auch Ski-Ergo nochmal gerade Intervalle und so. Für mich als Torhüter immer nicht ganz so entscheidend wie für die Feldspieler. Und trotzdem bin ich immer gerne dabei, sobald sich dann die Trainingsgruppen da zusammenfinden. Online über die Apps, wo wir dann Rennen gegeneinander fahren. Das Problem ist dabei dann immer, man hat dann ja eigentlich auch so Aufgaben, in welchem Pulsbereich man fährt, und dann fängt man halt an, dann doch nochmal den anderen vielleicht kriegen zu wollen und überschreitet vielleicht die eine Pulsgrenze. Das ist immer so ein bisschen das Problem, aber es ist trotzdem gut, wenn man dann nochmal mit Einzelnen aus dem Team dann irgendwie zusammenfindet.
Das heißt, irgendwie ist dieser Teamsport oder Teamgedanke dann doch möglich, auch wenn er digital vielleicht vorangetrieben wird. Hast du denn irgendwie
Genau.
eine eigene Übung oder so ein eigenes kleines Programm, was du sowieso täglich für dich machst? Beziehungsweise welcher Plan gilt? Habt ihr noch was vom alten Trainer, wo ihr sagt, das können wir jetzt nochmal den Monat so weitermachen, bis wir einen neuen kennenlernen? Oder hat er schon was euch rumgeschickt sogar oder so?
Nee, wir haben also noch keine neuen Pläne. Ich habe da schon seit Jahren immer mal wieder auch ähnliche Trainingspläne, die ich verfolge, die ich jetzt auch noch in Abstimmung mit dem Physio und auch mit dem Arzt. Ich habe mal wieder auch hier und da das eine oder andere Wehwehchen auch noch mal ein bisschen umstelle und anpasse, so dass das eher individuell läuft. Und da ist dann die Abstimmung gibt mit dem medizinischen Personal eigentlich. Und so weiß ich, dass das bei einigen so ist. Und jeder ja, Vollgas macht von dem, was er noch so aus den letzten Monaten noch hat, gehe ich davon aus, dass sie dann die Trainingspläne dort machen. Ich habe da nochmal individuell was abgestimmt für mich.
Vielleicht kannst du die Frage nicht mehr hören, aber wir müssen sie trotzdem natürlich nochmal stellen. Wie gehst du mit diesem Highlight Paralympics am Horizont um? Also der Horizont kommt immer näher, aber dennoch ist es ja noch ein Momentchen zu gehen. Bist du cool oder hast du irgendwie so eine Art Countdown im Alltag oder reißt schon Kalenderblättchen ab, die du dir gebastelt hast?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin vom Kopf noch gar nicht so da. Es ist so viel zu klären. Wie gesagt, jetzt dann der Lehrgang im November, der dann jetzt nicht stattfindet, dann der Trainerwechsel. Also es ist einfach viel los, sodass man jetzt nicht sagt, alles klar, ich setze mich auf mein Schiff und schipper da so ein bisschen irgendwie die See runter und irgendwann ist Olympia, sondern es ist drumherum einfach das eine oder andere los, sodass ich jetzt ja, einfach versuche, so fit wie möglich zu sein, so gut wie möglich drauf zu sein, mich dann auf den nächsten Lehrgang freue. Wir haben vorher noch ein paar Ligaspiele und das dann einfach so bestmöglich mitnehme, Vollgas gebe, und dann wird irgendwann Olympia sein. Und dann wird es irgendwie 2, 3 Wochen vorher, wird es dann so sein, ach ja, alles klar, morgen fahren wir nach Mailand irgendwie und dann ist gut.
Hauptsache, du hast bis dahin den Koffer gepackt oder die wichtigsten Sachen dabei.
Ja,
da kommen wir nachher auch nochmal zu. Verrate ich jetzt mal noch nicht zu viel. Vorab vielleicht nochmal, das Quali-Turnier kommt ja noch, worüber wir eben kurz gesprochen haben. Die Gruppen stehen dementsprechend auch noch gar nicht fest. Also die Gruppen bei den Paralympics, gegen wen ihr spielen werdet. Es sind noch nicht alle qualifiziert. Hast du denn Wunschgegner für die Paralympics?
Nee, ich spiele gerne gegen die Norweger. So, da sind mir meistens gute Spiele gelungen. Aber die könnten es werden. Die haben auch echt nochmal alte Leute reaktiviert. Die gehen jetzt nochmal irgendwie aufs Ganze, versuchen nochmal alles rauszuholen. Alle Leute ausgegraben, manche, die auch wirklich richtig, richtig gut waren, aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt haben. Gegen die spiele ich schon sehr gerne. Die meine ich einigermaßen gut lesen zu können. Aber sonst, das ist ein hartes Teilnehmerfeld da beim Quali-Turnier. Wir quatschen natürlich auch, wer wird es wahrscheinlich schaffen? Und da gehen die Meinungen doch sehr auseinander. Also wir wissen es einfach nicht. Und das Schöne ist ja einfach, man muss die Spiele selber nicht spielen, sondern kann sich es einfach angucken und gucken, wer kommt. Und dann wissen wir es ja Mitte November, wie es dann aussieht.
Also das ist die Botschaft mal einfach nach draußen, das Team Deutschland Paralympics im Para-Eishockey nimmt es mit allen auf. Das lassen wir mal hier so stehen. Para-Eishockey findet in Mailand statt. Heißt, ihr seid mehr als 400 Kilometer vom deutschen Haus entfernt. Für alle, die das deutsche Haus nicht kennen, ist so der Ort, wo die Teams oder die Sportlerinnen und Sportler nochmal für Medaillenpartys hinkommen, wo Austausch stattfinden kann. Also nicht das paralympische Dorf, wo gewohnt wird, sondern quasi eher ein Treffpunkt. Ist das bei euch im Para-Eishockey ein Thema, dass da irgendwie ja auch so ein richtiges Team Deutschland-Paralympics-Gefühl gar nicht aufkommen kann? Also wir hatten das schon mal im Podcast ab und zu mal angesprochen, 400 Kilometer liegen zwischen den Orten, da gibt es noch Tesero, wo Langlauf und Biathlon stattfindet. Also es ist so zerpflückt. Wie seht ihr das im Team?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und das nehmen wir auch wir nehmen es so, wie es kommt und trotzdem ist es schade. Also das ist schon eher so der Tenor in der Mannschaft, so dass das schade ist, dass es so ist. Trotzdem wollen wir uns natürlich, haben wir uns qualifiziert und wollen uns die Freude nicht nehmen lassen. Aber da, wo du sprichst das so ein bisschen an, die Entfernungen sind groß. Wir wissen nicht, wie es dann organisatorisch laufen wird. Wir würden uns da wünschen, dass es da vielleicht Möglichkeiten gibt, auch nochmal zumindest da mit den anderen zusammenzukommen. Auch da hören wir, dass es auch irgendwie bei der Eröffnungsfeier unklar ist, wie viele überhaupt dann daran teilnehmen dürfen. Und dass es nur, wir haben aktuell davon gehört, dass nur 2 pro Nation das Ganze wir begleiten sollen. Was, wenn es wirklich so kommt, glaube ich, eine Enttäuschung für jeden Einzelnen von uns sein wird, dass wir nicht als ganze Mannschaft da einlaufen dürfen. So als ganze deutsche Mannschaft, paralympische Mannschaft, aber dann auch als Eishockeymannschaft. Das trübt ein bisschen die Stimmung, muss man sagen.
Vor allen Dingen, kann mich erinnern an die Videos von euch aus der Kabine nach der Qualifikation und so eine Party braucht man ja eigentlich auch im deutschen Haus. Also eigentlich muss das Para-Eishockey-Team die Möglichkeit bekommen, in dieses deutsche Haus zu kommen, egal was dann da gefeiert wird. Ob es nur die Teilnahme ist oder ob es eine Medaille ist.
Also wir glauben, also beim Feiern können wir. Da sind wir mal so selbstbewusst und sind davon überzeugt, dass wir das auf jeden Fall können. Und mich würde es sehr freuen, wenn ich auch einfach die anderen SportlerInnen dann einfach, wenn wir die kennenlernen und ein paar Worte quatschen können und am besten nicht nur für 5 Minuten. Also das würde mich sehr freuen, wenn es da dafür Lösungen geben wird. Und nochmal ein kleines Wort, sollte es bei der Eröffnungsfeier wirklich so kommen, dann stelle ich mir die Frage, ob das im Fußgängersport wirklich jemals so passieren würde. Das wage ich doch mal sehr zu bezweifeln.
Wir hatten das in der Folge mit Karl Quade, dem Chef der Mission vom Deutschen Paralympischen Team. Das war auch der Stand, den wir da hatten, dass 2 Leute pro Team, also eigentlich nur Fahnenträger, Fahnenträgerin, wer auch immer, einmarschiert da ins Stadion und mehr ist es dann auch nicht. Ja, das ist natürlich aus Sportlerinnen und Sportlersicht ein totaler Mist, weil darum geht es ja eigentlich, dass alle Nationen sich da einmal präsentieren können und nicht nur mit 2 Leutchens.
Ja.
Wir müssen die Frage natürlich jetzt trotzdem auch nochmal stellen, auch weil du selbst sie angesprochen hast, dass du nicht mehr der Allerjüngste bist. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es nach den Paralympics für dich weitergehen könnte? Oder steht das alles hinten an?
Ja, also natürlich macht man sich darüber Gedanken. Ich weiß aber auch schon, wie oft ich mir darüber Gedanken gemacht habe und für mich auch schon Entscheidungen getroffen habe, die ich, glaube ich, die letzten 11 Jahre dann immer wieder revidiert habe. Von daher würde ich mich jetzt hier nicht zu einer öffentlichen Aussage verleiten lassen. Also ich habe Gedanken dazu im Kopf und entschieden habe ich es erst, wenn es ja, wenn man mich nicht mehr auf dem Eis sieht. Also von daher ist noch alles offen. Mein Körper sagt mir zwar schon an der einen oder anderen Stelle, mach mal ein bisschen langsamer, aber mein Herz hängt doch auch sehr am Eishockey.
Ja, gucken wir mal, ob du, wenn du dann im deutschen Haus auch doch auftauchst, wir das da vielleicht aus dir rauskitzeln können. Das schauen wir dann mal. Wir gucken jetzt nochmal auf die anderen zwei Verbleibenden, nämlich Lynn Katzmeier und Christian Schmid. Für die Biathletin und Langläuferin Lynn Katzmeier lässt der erste Weltcup noch auf sich warten. Den Auftakt in Kanada lässt die 18-Jährige wegen Reisestrapazen erstmal aus. Stattdessen geht es ins Trainingslager in die Schweiz. Außerdem verpasst sie dadurch dann auch weniger Schultage in den Monaten vor dem Abi. Vielleicht auch nicht ganz so unwichtig. Stört Lynn aber auch nicht, dass die Konkurrenz entsprechend früher in den Wettkampfmodus kommt.
Ja, tatsächlich bin ich da, also fokussiere ich mich da relativ viel auf mich und mache mir da gar nicht so viele Gedanken drüber. Ja, weil ich weiß, dass das so, wie ich es jetzt mache, das Richtige für mich ist, da quasi dann die Konkurrenz quasi, ich sag mal, einfach auch ihr Ding machen soll. Und ja, und ich werde den Weltcup auf jeden Fall verfolgen. Also ich hoffe, dass es einen Livestream gibt, wobei das bei uns leider immer sehr mager aussieht. Genau, wenn es das einen gibt, dann werde ich es auf jeden Fall, zumindest wann es halt von den Schlafzeiten und sowas geht, weil die ja dann doch 9 Stunden hinter uns sind, werde ich es verfolgen. Und wenn es keinen Livestream gibt, dann werde ich es auf jeden Fall halt per Ergebnisse auf der FIS-Webseite und dann im Biathlon bei IBU eben anschauen.
Vorerst ist das ja dann noch Zukunftsmusik, wie sie den Weltcup schaut. Heute, am Tag der Veröffentlichung, muss ich meine Aussage eben noch mal gerade stellen, denn heute wird Lynn 19 Jahre alt. In diesem Sinne also herzlichen Glückwunsch. Ich fordere jetzt nicht von Simon ein, dass wir zusammen singen. Ich glaube, das endet nicht gut. Deswegen springen wir lieber direkt weiter zu. Oder willst du singen, Simon?
Nee, bei mir haben sich selbst Kindergartenkinder schon immer drüber lustig gemacht, dass ich nicht singen kann. Also,
Nee, dann.
das sollten wir niemandem zumuten.
Dann skippen wir das und hören einmal bei Christian Schmid rein. Im Para-Snowboard findet der Weltcup-Auftakt da statt, wo man ihn nicht direkt erwarten würde, nämlich in den Niederlanden und zwar in der Skihalle. Christian Schmid ist Ende November natürlich mit dabei. Er kennt die Besonderheiten der Halle.
Ja, das macht schon einen Unterschied. Also, das ist in der Halle, der Schnee ist ganz, ganz anders wie auf dem Berg. Im Berg sind das wie so Kristalle. Und die miteinander verzahnt sind. Und in der Halle ist das eigentlich alles rundgeschliffen und somit hat der Schnee keinen Halt. Es ist auch extrem kalt. Man muss auch beim Board ein bisschen, beim Wachsen so ein bisschen was anderes beachten. Also macht schon einen Unterschied und Spaß macht es natürlich auf dem Berg viel mehr.
Und auch, wenn er in den letzten Wochen immer mal wieder in der Halle trainiert hat, sieht er ja keinen direkten Vorteil gegenüber seiner Konkurrenz. Viele reisen früher an, um die Bedingungen auch schon zu testen. Und Christian erhofft sich vom Auftakt sportlich direkt auf der Höhe zu sein.
Einfach so gut wie möglich abzuschließen, das Rennen und einfach reinzukommen wieder in den ganzen Rennzirkus. Ich hoffe, dass ich in die Top 10 reinkommen, das ist eigentlich immer so mein Ziel. Natürlich umso weiter vorne, umso besser. Schauen wir mal, was möglich ist, weil das Rennen ist immer speziell, weil es doch ein sehr enger Bankslalom ist, aufgrund dessen, dass es in der Halle ist. Ich fühle mich derzeit gut in Form. Werde jetzt auch versuchen, noch den ein oder anderen, also mehrere Schneetage noch zu bekommen vor diesem Rennen. Und wie gesagt, ein erfolgreicher Auftakt ist, wenn ich mich schön unter den Top 10 ziemlich weit vorne mich auffinden wird, dann wäre ich schon zufrieden. Das war ein guter Auftakt.
Ob ihm das gelungen ist, das könnt ihr dann in unserer nächsten Folge hören, denn da ist er unser nächster Gast. Und Gäste, die hat auch der Team Deutschland Podcast, unser Partner Podcast. Und wenn ich euch fragen würde, nenne einen deutschen Ski-Alpin-Athleten, dann würde euch sicherlich der Name einfallen, der in der aktuellen Folge zu Gast ist: Linus Strasser. Im Team Deutschland Podcast redet er über die Ups and Downs seiner Leistungssportkarriere und auch seine damit verbundenen Zweifel, denn es ist ja nicht immer alles so rosig.
Das habe ich meine ganze Karriere über gehabt. Und jetzt, jeder, der irgendwas anderes behauptet, ist nicht bei der Wahrheit. Also es ist, du letztendlich, also ich vergleiche immer den Leistungssport mit dem Leben da draußen, wie jeder andere, bloß in doppelter Geschwindigkeit oder sogar mehr.
In der aktuellen Episode vom Team Deutschland Podcast erklärt Linus auch, was den Ski-Alpin-Zirkus zwischen Kitzbühel und Schladming so besonders macht. Zu den Olympischen Spielen, die in seiner Sportart in Bormio stattfinden, hat er auch eine ganz besonders deutliche Meinung. Also hört da selber mal rein, abonniert dann auch und liked, damit ihr da ganz, ganz nah dran seid am olympischen Sport. Zurück zu dir, Simon. Guckst du eigentlich auch Olympia? Also reizt sich das im Vorfeld oder bist du dann wirklich schon nur im Paralympics-Tunnel?
Nee, also werde ich auf jeden Fall gucken. Also mindestens die Eishockeyspiele. Ich habe mir sogar ein paar Tickets gekauft und wollte eigentlich schon mal vorher nach Mailand fahren. Ob ich das nun wirklich durchziehe, dann mit Paralympics und so. Aktuell bin ich da ein bisschen am Zweifeln. Aber da die NHL dann ja auch zumacht, werden ja die absoluten Topspieler dann auch bei Olympia sein und das muss man als Eishockey-Fan und muss man das auf jeden Fall gucken. Also das werde ich Minimum gucken, aber auch die anderen Sportarten werde ich mir angucken, sobald es irgendwie, wie es irgendwie meine Arbeit zulässt. Und da werde ich auch schon versuchen, vielleicht hier und da, je nachdem wie der Spielplan ist, ich habe mich noch nicht im Detail mit beschäftigt, aber werde ich schon versuchen, mir auch das eine oder andere vielleicht so zu legen, dass ich zumindest die deutschen Spiele gucken kann.
Das ist ja eventuell der Vorteil, dass Mailand nicht so weit weg ist, obwohl Hannover natürlich nochmal vielleicht ein bisschen Abstand ist. Aber man kann es irgendwie mit einer Übernachtung oder so sogar ganz gut biegen. Das heißt, mal gucken, ob du das machst. Knapp 2 Wochen nach den Olympischen Spielen starten dann ja die Paralympischen Spiele. Was zeitgleich stattgefunden hat, war hier gestern, also einen Tag hier nach Veröffentlichung, der Launch der Kleidung für das Team Deutschland und für das Team Deutschland Paralympics. Zusammen mit beiden Verbänden hat Adidas da ein bisschen was zusammengestellt. Rund 70 Teile umfasst die Kollektion für die Athletinnen und Athleten. Und Simon, hast du da schon ein Lieblingsstück, was dich besonders anspricht von diesen ja, vielen Anziehsachen, die man da bekommen wird?
Ja, da sind ja schon echt interessante Teile dabei. Ich finde, die graue Jacke, die hat irgendwie was Besonderes. So, wenn ich mir eine Sache aussuchen müsste, dann würde ich wahrscheinlich die nehmen. Ist jetzt nichts für den Alltag, aber ich finde, die hat auf jeden Fall was.
Graue Jacke, vielleicht beschreiben wir die nochmal kurz. Sieht jetzt, ich glaube, die ist nicht wirklich regenfest. Die sieht eher wärmend aus mit Kapuze, Reißverschluss vorne, also klassische Jacke. Und dann so ganz viele rote Applikationen, ein Strichchen drauf, ne? Kann man das so festhalten?
Ja, genau, so rote Nähte, wenn wir das jetzt hier auf dem Bild gut erkennen können. So dass, ja, das hat auf jeden Fall was die Jacke ein bisschen besonders macht.
Also, wer da eventuell noch mehr wissen will oder vielleicht sogar was kaufen will, für Fans gibt es rund 40 Teile davon im Shop. Also da bei Interesse einfach mal reingucken. Ob da die graue Jacke dabei ist, müsst ihr dann mal schauen. Ansonsten Paralympics gucken, Jacke sehen oder auf den Fotos weiter gucken. Simon, vielen Dank für das Gespräch und ein gutes Eingewöhnen mit dem neuen Trainer. Und dann erstmal bis bald nochmal in den kommenden Folgen per Sprachnachricht.
Ich danke vielmals, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und genau, wir hören uns.
Ihr da draußen, ihr könnt gerne abonnieren und liken und bewerten, was das Zeug hält. Wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Ich bin Philipp Wegmann, mache jetzt das Mikro aus und sage Tschüss und Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.